Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, das sind die großen vier des Neuen Testaments in der Bibel. Vier Evangelisten, vier Evangelien. Aber die Bibel ist auch nur Menschenwerk. Für die christlichen Kirchen zwar die Heilige Schrift, aber man kann sich trotzdem fragen, warum stehen manche Texte drin, manche aber nicht. Denn Schriften, die vom Leben und Sterben des Jesus von Nazareth handeln, gab es auch andere. Eine dieser Schriften, die es nicht ins Neue Testament geschafft haben, ist das Marienevangelium. Was dahinter steckt, hat einen Sonderforschungsbereich an der Freien Universität Berlin beschäftigt, Episteme in Bewegung. Und so ist ein Podcast entstanden, den Stefanie Oswald jetzt vorstellt.
Eine Situation wie diese kommt in keinem der vier Evangelien des Neuen Testaments vor. Nachdem Jesus seinen Jüngern erschienen ist, verlässt er sie. Zurück bleibt Maria Magdalena, die die Jünger zu trösten versucht und mit ihnen über Jesu Worte diskutiert.
Dann stand Maria auf, begrüßte sie alle und sagte zu ihren Geschwistern:
Weint nicht und seid nicht betrübt, denn seine Gnade wird mit euch allen sein und euch beschützen. Vielmehr aber lasst uns seine Größe preisen, weil er uns vorbereitet und er uns zum Menschen gemacht hat.
Nachdem Maria diese Dinge gesagt hatte, wendete sie ihr Herz dem Guten zu, und sie begannen über die Worte des Retters zu diskutieren. Petrus sagte zu Maria:
Schwester, wir wissen, dass der Retter dich mehr liebte als die anderen übrigen Frauen. Sprich mit uns über die Worte des Retters, derer du dich erinnerst. Diese Worte, die du weißt, wir aber nicht und die wir nicht gehört haben.
Die Passage stammt aus dem Marienevangelium, einer Schrift, die im 2. Jahrhundert nach Christus entstanden ist, zu einer Zeit, als sich im Römischen Reich ein Netz frühchristlicher Gemeinden bildete. In einer Abschrift in koptischer Sprache landete der Text im 5. Jahrhundert in einem Kodex in einer Bibliothek eines christlichen Priesters in Ägypten. Heute wird er im Depot der Papyrussammlung des Ägyptischen Museums in Berlin aufbewahrt.
Als Kodex wird ein antikes Manuskript bezeichnet, das mit einem Lederumschlag zu einem Buch gebunden ist. Und in eben solch einem Buch, dem sogenannten Codex Berolinensis Gnosticus P8502, dem Berliner Gnostischen Kodex, wurden vier Texte überliefert. Einer davon ist das Evangelium nach Maria.
Per Evangelion kata Mariam.
So klingt der Titel Evangelium nach Maria auf Koptisch.
Wenn wir heute von Kopten sprechen, dann meinen wir Christen, die zur koptisch-orthodoxen Religion gehören. Das Koptische ist die letzte Sprachstufe des Ägyptischen, eine Mischung aus griechischen Buchstaben plus zusätzlichen, ja, genuin koptischen Buchstaben, die an Laute aus dem Ägyptischen angelehnt sind.
Jacqueline Wormstedt ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für antikes Christentum an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie hat die erhaltenen Fragmente des Marienevangeliums aus dem Koptischen neu übersetzt und wissenschaftlich analysiert. Ein Text, der in frühchristlicher Zeit entstand und nach Maria benannt ist, wirft viele Fragen auf. Worum geht es in diesem Evangelium? Welche Rolle spielt Maria Magdalena darin? Und warum fand es keinen Eingang ins Neue Testament?
Also der überlieferte Text setzt ein mit einer Frage, deren Anfang wir nicht haben und damit nicht wissen, wer diese Frage stellt. Die Frage lautet erstmal: Löst Materie sich irgendwie auf? Oder geht Materie irgendwie zu Ende?
Im Text reflektiert Maria über den Aufstieg der Seele nach dem Tod. Der Text beschreibt die Begegnung der Seele mit verschiedenen feindlichen Kräften, die diese überwindet, indem sie ihnen die richtige Antwort gibt. Gibt der Text damit Antworten auf Fragen, die in der Bibel nicht beantwortet werden? Gehört er also in den Bereich der Gnosis? Christoph Markschi ist Professor für antikes Christentum an der Humboldt-Universität und Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, ist skeptisch.
Gnosis ist eine Elitebewegung innerhalb des antiken Christentums, die zu Lehrstellen der mehrheitskirchlichen Lehre Zusatzwissen bietet. Und dieses Zusatzwissen betrifft die Frage, was vor der Erschaffung von Adam und Eva geschah, und betrifft die Frage, was nach meinem materiellen oder seelischen Tod geschieht, also betrifft den Anfang und das Ende, soweit es durch die Bibel nicht erzählt wird. Was das Marienevangelium über die Materie sagt, was das Marienevangelium über Sünde sagt, was das Marienevangelium darüber sagt, was die Seele machen soll, um sich in den Himmel zu begeben, das ist nicht spezifisch gnostisch.
Und als apokrypher Text hat es das Marienevangelium nicht in die Bibel geschafft, anders als die Evangelien des Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Das griechische Apokryphos bedeutet verborgen und bezeichnet hier außerkanonische religiöse Schriften.
Apokryphe Literatur lockt dazu, Verschwörungstheorien aufzustellen. Und die Verschwörungstheorie zu unserer Literatur lautet, da gab es ursprünglich eine große Pluralität von ganz vielen Evangelien und dann kam die böse Kirche und hat das unterdrückt.
Nein, meint Christoph Markschies, die vatikanischen Bibliotheken seien inzwischen sehr gut erforscht. Die Geschichte Jesu Christi müsse nicht grundsätzlich neu geschrieben werden.
Wir sagen gern über das Marienevangelium, der hat's nicht in die Bibel geschafft. Die Frage ist, wollte er das überhaupt?
Gemeinsam mit Jacqueline Wormstedt hat Christoph Markschies die Inhalte, Figurenkonstellation und die Sprache des Marienevangeliums auch im Verhältnis zu den bekannten, den vier kanonischen Evangelien, untersucht.
In den kanonisch gewordenen Evangelien wird nicht gut erzählt. Da steht, Jesus von Nazareth kam bei einem vorbei und sagte, folgte mir nach. Da ließ er alles stehen und ging los. Und da fragt man sich, Moment mal, der saß an einem Zollhaus, hat er seine Kasse stehen lassen oder hat er die Kasse einem anderen überreicht? Das ist beim Marienevangelium natürlich schon anders.
Für Christoph Markschies zeichnet sich das Marienevangelium vor allem durch seine erzählerischen und dialogischen Qualitäten aus, nicht durch seinen theologischen Gehalt.
Also es ist Unterhaltungsliteratur über theologische Fragen, die sich gleichzeitig auch als Offenbarungsliteratur, als Mitteilung von wichtigen Geheimnissen vorstellt. Das gehört aber auch so ein bisschen zum Unterhaltungscharakter. Hier ist was ganz Besonderes.
Sicher gehörte auch damals schon zur guten Unterhaltung nicht nur die Lebendigkeit des Dialogs, sondern auch der Konflikt.
Nachdem Maria diese Dinge gesagt hatte, schwieg sie, weil der Retter mit ihr bis zu dieser Stelle gesprochen hatte. Andreas aber antwortete und sprach zu den Geschwistern:
Sprecht aus das, was ihr über das, was sie gesagt hat, sagt. Denn ich glaube nicht, dass der Retter diese Dinge gesagt hat. Denn in der Tat sind diese Dinge von anderem Denken.
Petrus antwortete und sprach über die Dinge von dieser Art. Er fragte sie wegen des Retters.
Hat er etwa mit einer Frau heimlich gesprochen und nicht öffentlich zu uns? Sollen wir uns auch umkehren und alle auf sie hören? Hat er sie mehr als uns erwählt?
Nicht zuletzt die Geschlechterproblematik trägt hier zur Spannung bei. Maria Magdalena, sagt Jacqueline Wormstedt, komme in den apokryphen Schriften weit häufiger vor als in den kanonischen. Sie verweist auf die ebenfalls im Berliner Kodex enthaltene Schrift Sophia Jesu Christi.
Da ist explizit davon die Rede, dass die 12 Jünger und Jüngerinnen eine gemischte Gruppe ist. Und Maria ist diejenige, die den Frauen quasi vorsteht. Vergleichbar wie Petrus, der den Männern vorsteht. Das ist eine Funktion. Die andere wäre, dass Maria häufig als neugierige Fragenstellerin auftritt. Sie erweist sich als jemand, der besonders hohes Verständnis hat und wird auch dementsprechend gelobt von Jesus Christus. Also sie steht als Figur besonderer Erkenntnis oft in Texten apokryphen Charakters.
Kann man aus diesen Konstellationen auf eine Liebesbeziehung zwischen beiden schließen, wie es zahlreiche moderne Fiktionen versucht haben? Nikos Kazantzakis in seinem Jesus-Roman Die letzte Versuchung, der 1988 von Martin Scorsese verfilmt wurde, oder Dan Brown in Da Vinci Code. Christoph Markschies wendet ein.
Jesus von Nazareth ist erkennbar Asket. der gründet keine Familie. Das ist somit das Desaströseste, was ein junger jüdischer Mann seiner Zeit tun kann. Also dieser Mensch liebt es, in der Gegend umherzuziehen, ohne festen Wohnsitz, ohne festen Beruf, abhängig von Unterstützern. Dass der besonderes Interesse an Wein, Weib und Gesang hatte, wird man eher nicht sagen können.
Jesus von Nazareth war auch schon für die Menschen der antiken Welt verstörend anders. Das Marienevangelium zeigt, es bedurfte einer christlichen Unterhaltungsliteratur, die seine Lehre den Gläubigen näher brachte. Es erweckt biblische Figuren zum Leben und regt bis heute die Fantasie an.
Was nicht in der Bibel steht, das Marienevangelium. Stefanie Oswald hat einen neuen Podcast von der FU Berlin vom Sonderforschungsbereich Episteme in Bewegung vorgestellt. Hinter den Dingen. 5000 Jahre Wissensgeschichte zum Mitnehmen und Nachhören. Der Podcast über das Marienevangelium ist der 7. in dieser Reihe, alle nachhörbar unter dem Titel Hinter den Dingen.